Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 138 vom 2. April 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofigrube. Und da drin feigst die Katrin, weil das ist ungefähr das 10. Mal, dass wir jetzt diese Eröffnung aufgenommen haben. Moin, Katrin.
Hallo.
Ja, noch, du tust jetzt so, aber eigentlich gar nicht lustig. Ne? Wenn die Technik nicht hinhaut, ist man hier aufgeschmissen.
Aber wir haben es ja hinbekommen.
Wir?
Naja, also letztes Mal hatte ich technische Probleme, dieses Mal hattest du technische Probleme.
Okay, du willst den schwarzen Peter zuschieben, na, dann machen wir das. Nee, Katrin, das kann ja mal sein, aber es ist ja was Schönes, dass wir hier über einen großen Teich miteinander kommunizieren können. Also jetzt vor 100 Jahren noch nicht gegeben. Deswegen schön, dass wir in dieser Zeit sind und hier transatlantische Podcast-Folgen gestalten können. Aber Katrin, du bist ja hier für ganz viel verantwortlich, unter anderem seit neuestem für unser LinkedIn-Profil. Erzähl doch mal, wie es dir damit geht, wie ist deine Gefühlslage und wie kommst du eigentlich auf LinkedIn zurecht? Ich habe manchmal den Eindruck, das ist so eine kleine Bauchpinsel-Plattform, aber sag gern was dazu.
Ich finde LinkedIn eigentlich eine ganz gute Plattform, um sich einfach auf dem Laufenden zu halten. Und ich habe da eh schon meine Tage, vor allem meine Vormittage verbracht. Und das Wissen, das ich jetzt akkumuliert habe, kann ich jetzt endlich mal rauslassen und andere damit informieren. Und finde das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit für mich, jetzt den Zollcast auf LinkedIn zu übernehmen.
Was machst du da vormittags auf LinkedIn?
Ich schaue mal, was so für neue Paper veröffentlicht wurden, was es für neue wissenschaftliche Studien gibt, was es für interessante Webinare und andere Events gibt. Weil tatsächlich, was ich wirklich festgestellt habe, dass es so viel einfach kostenlos gibt. Also so einstündige Infoveranstaltungen über bestimmte Stoffgruppen oder Sanierungsmethoden, was ja eher mein Metier ist. Also es gibt echt viel. Und wen das interessiert, der kann ja jetzt mal bei uns bei LinkedIn vorbeischauen. Es wird jetzt täglich oder mehr oder minder täglich geteilt.
Ja, das ist wirklich schön, Katrin. Das freut mich ja ungemein. Weißt du, ich habe ja hier schon oft im Podcast so über meine Gefühlslage gesprochen. Ne? Und meine Gefühlslage ist einfach die, das ist ja für mich hier so ein Herzensprojekt. Ne? Ich sage immer so, dieser Podcast ist irgendwie wie so mein Baby. Ne? Und macht einfach Freude, dann zu sehen, dass da noch andere Spaß dran haben oder halt mitgestalten so, ne, und sich dem widmen. Oh, und du machst das so ergiebig auch und mit so viel Liebe. Da werden ganz viele Emojis immer verwurstet. Und ich muss sagen, weiß ich nicht, dieser Feed hat halt in der jüngeren Vergangenheit wirklich extrem an Qualität gewonnen, Katrin. Das hast du geschafft, ja.
Das freut mich sehr zu hören.
Ja, es ist echt so. Und eine Sache, über die wir uns da auch ausgetauscht und sehr beömmelt haben, muss ich sagen, ist ganz einfach die Frage, heute schon abgepflastert. Das ist ja so eine Wortneuschöpfung, die von bestimmten Leuten kommt, die sich möglicherweise mit Wortneuschöpfungen gut auskennen. Aber Katrin, erzähl doch mal, ob du heute schon abgepflastert hast und wenn nicht, was es eigentlich damit auf sich hat.
Ja, das war nämlich eine der Entdeckungen, die ich auf LinkedIn gemacht habe. Das Projekt Abpflastern, das wurde von Studis ins Leben gerufen und das ist vor einer guten Woche gestartet, am 21.03., wenn ich mich richtig erinnere. Und es geht einfach darum, dass man die Entsiegelung fördert. Und es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, wie groß die Fläche ist. Also auch wenn man nur einen Pflasterstein nimmt und ihn entfernt, gerne dokumentieren. Und dann kann man das bei der Abpflastern-Seite unter www.abpflastern.de teilen. Und dann gibt's einen Wettbewerb. Und dann gewinnt natürlich die oder derjenige, die meisten Flächen entsiegelt haben. Und man kann auch bis 31.10. mitmachen. Also gerne abpflastern und teilen.
Also wenn ihr heute noch nicht abgepflastert habt oder in der letzten Woche irgendwann, dann macht das gerne. Nur nochmal der Vollständigkeit halber, weil ich die Jungs und Mädels auch versucht habe zu kontaktieren. Also die holen wir, glaube ich, auch mal vors Mikrofon, weil ich das eine mega spannende Aktion finde. Das sind Studierende eines Masterstudiengangs der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz, wenn ich das so richtig überblicke. Und die haben diesen Wettbewerb sozusagen betreut natürlich von ihren Lernenden halt konzipiert und führen den jetzt auch entsprechend durch. Und was das jetzt mit uns zu tun hat, da können wir jetzt auch jemand auf die Idee kommen zu sagen, das Abpflastern, was hat denn das mit uns zu tun? Stichwort Entsiegelung, ne? Also Flächen, die gepflastert sind oder noch schlimmer betoniert, geteert, wie auch immer, die bezeichnen wir halt als versiegelt. Also die entziehen sich in erster Linie dem hydrologischen Kreislauf, ne? Da alles, was an Regen fällt, kommt da nicht hin. Aber die sind auch atmosphärisch abgeschirmt, ne? Und das heißt sozusagen, die Bodenentwicklung ist da erstmal gestoppt, ne? Weil Wasser ist ja nun mal ein wichtiger bodenbildender Faktor. Und die Laura hat auch tatsächlich schon mal eine Folge gemacht zu Schwermetallen in solchen versiegelten bzw. Stadtböden, die ich euch an der Stelle auch nochmal ganz herzlich ans Herz legen kann. Und diese Folge heißt, und jetzt habe ich ein bisschen gesucht, ehrlich gesagt, und auch einen Schnitt gesetzt, weil das eine relativ frühe Folge ist, das ist Folge 77, die asphaltastische Folge. Da geht es eben genau um diese Versiegelung von Böden und um die Schwermetalldynamik darin. Also da hört er gerne mal rein. Und das ist halt der Anknüpfungspunkt zu uns, ne? Also alle Flächen, die versiegelt sind, haben eine ganz komische Eigendynamik und haben auch eine gestoppte Bodenentwicklung. Und deswegen finden wir das Projekt, glaube ich, ganz cool. Und können das nur unterstützen. Ja, schauen wir mal, wo es noch hinführt, Katrin. Vielleicht pflastern wir auch mal gemeinschaftlich ab.
Das wäre auf jeden Fall eine coole Idee.
Das machen wir auf jeden Fall. Und wir haben nachher im Anschluss an das Thema der heutigen Woche, habe ich noch so ein paar Sachen, die ich mitgebracht habe. Wir haben uns mal darauf verständigt, dass wir relativ zügig tatsächlich zum Inhalt kommen. Ey, kannst du mal Gras drüber wachsen lassen? Das ist das Thema der Folge. Und ich bin gespannt, was es mit dem Gras auf sich hat und wo drüber man das wachsen lassen will. Und PFAS und Hashtag Ewigkeitschemikalien. Und Katrin, leg mal los.
Ja, es ist ein komplexes Thema, wie so viele Themen im Soilcast. Aber es hat natürlich auch einen aktuellen Bezug. Also wie Christoph schon kurz angesprochen hat, geht es um PFAS, die Ewigkeitschemikalien. Da hast du ja sogar schon eine Folge zu gemacht, die ist schon 2 Jahre her. Ach. Folge 14 war das.
14, ja. Fass mich nicht an, ja. Hieß mal PFAS. Ja, das war eine meiner frühen Glanzstunden, Katrin. Da war ich noch jung und motiviert. Nee, aber es ist einfach eine frühe Folge. Und das heißt, wie wichtig das Thema auch damals schon war. Und es ist heute bestimmt auch noch, ne?
Auf jeden Fall. Und damals, ich habe mir nämlich nochmal in Vorbereitung die Folge angeschaut, ging es ja so ein bisschen darum, dass das halt da in den Schlagzeilen war. Und ihr habt, glaube ich, drüber diskutiert, wie lange es noch in den Schlagzeilen bleiben wird oder ob es vielleicht jetzt schon wieder abflacht. Aber auf gar keinen Fall, das ist ja immerhin weiter da noch in den Schlagzeilen. Und was ich ganz interessant fand eigentlich, es gab auch einen Bericht in der Heute-Show sogar über PFAS.
Aha.
Da verlinke ich euch auch mal den Link dazu. Natürlich, also wenn man vielleicht nicht ganz in die negative Berichterstattung absteigen möchte, kann man sich noch einen leichten und einen lustigen Bericht dazu in der Heute-Show anschauen. Der war Mitte Februar wurde der veröffentlicht. Und generell ist er, also PFAS einfach immer wieder in den Medien. Es gab auch eine Warnung, die ausgesprochen wurde von der Tagesschau in Bezug auf Meeresschaum an Ost- und Nordsee, weil man da erhöhte PFAS-Gehalte gefunden hat. Das kam Anfang Februar raus. Also es ist einfach so, dass PFAS mittlerweile überall gefunden wird und Messungen werden überall durchgeführt.
Aber Katrin, wir reden jetzt so viel über PFAS, da müssen wir jetzt, glaube ich, eingangs erstmal natürlich klären, was ist denn das überhaupt? Was hat denn das für einen Aggregatzustand? Wie heißt denn die Verbindung richtig? Oder ist es eine Einzelverbindung oder sind es möglicherweise 3 oder so? Was kannst du mir denn dazu sagen?
Ja, sehr, sehr guter Einwand, Christoph. Ich habe schon vorausgesetzt, dass die Leute das natürlich kennen. Also ich glaube, jeder hat PFAS schon mal gehört und Ewigkeitschemikalien, aber was wirklich dahinter steht, ist nochmal eine ganz andere Sache. Können wir ja jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Also PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Das sollte auf jeden Fall flüssiger gehen, aber es ist einfach ein sperriger Titel.
Das ist ja das erste Mal heute, Katrin. Da kann man auch mal ein bisschen. Ja, das wird noch.
Und Ich habe mir tatsächlich auch immer schwer getan, mir das vorzustellen. Also es ist halt eine Stoffgruppe. Da sind so viele verschiedene Einzelsubstanzen mit inbegriffen, dass es echt schwierig ist, das zu fassen. Wir können mal damit anfangen, was heißt eigentlich Peer und Poly? Und Peer heißt praktisch, dass die Verbindung gesättigt ist. Und das ist ja perfluoriert. Das heißt, es ist gesättigt mit Fluor. Also es sind Kohlenstoffverbindungen. Und das ist nicht so, wie man es kennt, dass es mit Wasserstoff meistens ist, sowas wie Methan zum Beispiel, CH4, sondern es ist dann anstatt Wasserstoff hat man Fluor. Und das sind die perfluorierten alkylierten Substanzen. Und dann gibt es die polyfluorierten alkylierten Substanzen und die sind praktisch teilweise fluoriert. Und dann an den Stellen, wo kein Fluor sitzt, sitzt dann eben zum Beispiel Wasserstoff oder auch Sauerstoff. Das mal zum Einstieg. Und dann gibt's natürlich ganz viele verschiedene Kettenlängen. Also je nachdem, es variiert von einem Kohlenstoffatom bis hin zu 10 oder 12. Oder also ich denke, nach oben ist da nicht so wirklich eine Grenze gesetzt. Und dadurch, dass so viele verschiedene Substanzen inbegriffen sind in der Schadstoffgruppe, ist es sehr komplex, erstmal die PFAS zu analysieren, aber auch das Umweltverhalten abzuleiten, weil natürlich je nachdem, wie lang die Ketten sind, welche Substituenten vorhanden sind, also ob es jetzt Fluor ist oder Wasserstoff oder vielleicht auch, es gibt natürlich auch fluorierte Säuren, die zählen da auch mit drunter, ist das Umweltverhalten ganz anders. Und das ist einfach super komplex.
Und das war ja eine Sache, über die ich mich damals aufgeregt hatte, dass oft im Singular gebraucht wurde, ne? Die Ewigkeitschemikalie PFAS, ne? Und das ist eben, das ist keine Einzelchemikalie, so wie du das ja gerade richtig dargestellt hast, sondern das ist eine unglaublich heterogene Schadstoffgruppe ja mittlerweile, ne? Mit unterschiedlichen Eigenschaften. Aber ich glaube, was man ja sagen kann, wenn wir uns jetzt mal so eine Kohlenstoffkette vorstellen, die ja sowohl bei den Alkanen in der organischen Chemie vorkommt, als auch bei PFAS, wenn da Fluoratome dranhängen, Fluor ist das elektronegativste Element im Periodensystem mit Abstand. Wer sich ein bisschen mit Chemie auskennt, weiß, bei Fluor ist immer irgendwie zappenduster. Das geht immer so ein bisschen ins Extreme. Und wenn wir jetzt dieses Kan, wo eben anstelle des Fluor Wasserstoffatome dranhängen, mit dem fluorierten Alkan, also mit dem PFAS-Molekül in dem Fall vergleichen, dann wird man immer finden im Vergleich, dass dieses PFAS-Molekül deutlich umweltstabiler ist, ne? Also das ist deutlich beständiger gegenüber äußeren Reizen, weil eben diese Elektronegativität, das ist ja ein Maß dafür, wie stark dieses Atom quasi die Bindungselektronen an sich selbst heranzieht, ne? Und dieses Fluoratom, das zieht halt extrem stark. Gerade wenn da mehrere auch in Konjugation stehen, also gegenüberstehen sozusagen, dann führt das zu einer unglaublich stabilen Molekülstruktur. Ne? Kann man sich vielleicht wie so ein paar Pumper vorstellen, die alle die Hantel an sich ranziehen. Jetzt versucht den mal von der Hantel wegzubringen. Ne? So ungefähr, ein bisschen bildhaft gesprochen ist das, ja.
Genau, und diese Molekülstruktur hat natürlich Vorteile, weshalb es ja auch erstmal produziert wurde, weil es, also PFAS, die Stoffgruppe, sind überwiegend omniphob, was halt heißt, dass sie Wasser- und fettabweisend sind. Und dadurch kann man sie sehr vielfältig anwenden. Also ein Hauptanwendungsbereich ist Outdoor-Bekleidung oder auch Pfannenbeschichtung. Ihr habt da ja nochmal ausführlicher in Folge 14 auch drüber geredet. Wer nochmal mehr wissen will, könnt ihr ja da nochmal reinhören. Und gerade diese komplexe Anwendung führt natürlich dazu, dass es auch überall dann in der Umwelt sich akkumulieren kann und es sehr komplex ist, das nachzuverfolgen und zu sanieren. Und bevor wir jetzt in das Paper der Woche einsteigen, wollte ich nur nochmal einen kurzen Umriss geben, wie eigentlich gerade die Gesetzeslage ist und wo wir uns befinden. Weil jetzt ja doch schon 2 Jahre ins Land gegangen sind seit der letzten Folge. Also generell ist es so, dass das Verbot von PFAS in der EU heftig diskutiert wird. Einfach dadurch, dass immer mehr bekannt wird, dass also immer mehr Schadensfälle gelangen in die Öffentlichkeit und immer mehr Studien stellen praktisch auch das Gesundheitsrisiko von PFAS dar. Und ich glaube, generell in der Zivilgesellschaft ist es gerade, dass alle aufschreien und sagen, kann ich jetzt noch meine Pfanne verwenden? Was passiert hier eigentlich? Das heißt, die gesetzgebenden Organe sind auf jeden Fall dran, aber es ist natürlich nicht leicht, PFAS wirklich allumfassend zu verbieten, dadurch, dass sie einfach so vielseitig angewendet werden. Und ein vollständiges Verbot wird es wahrscheinlich auch, also in naher Zukunft auf keinen Fall geben, wenn nicht sogar niemals, dadurch, dass PFAS auch in Medizinprodukten zum Beispiel verwendet werden, sind sie halt auch essentiell und man müsste erstmal Ersatzprodukte herstellen. Und PFAS ist einfach sehr, ja, sehr effizient auch und das ist super schwierig, ein richtig gutes Ersatzprodukt zu finden. Das heißt, es gab halt schon einige Diskussionen, wo sich dann die Pharmakonzerne auch gegen aufgelehnt haben und die Medizinproduktehersteller, dass sie das nicht machen können, wie es immer so ist. Industrie stellt sich immer dagegen und das heißt, es ist nicht so leicht, das wirklich umzusetzen. Aber zum Beispiel, was mal ganz gut ist, hier ein positives Beispiel zu sehen, Dänemark hat so ein bisschen eine Vorreiterrolle in der EU. Die haben 2020 schon PFAS in Papier- und Kartonverpackungen verboten, was echt positiv ist, mal zu hören, dass wirklich was in Bewegung gerät. Und Dänemark hat seit 2021 auch wirklich festgesetzte Trinkwassergrenzwerte von 2 Nanogramm pro Liter für 4 kritische PFAS-Verbindungen. Und was ich auch persönlich echt gut finde, Dänemark hat ein eigenes Forschungszentrum eröffnet für PFAS, das ist an der Technischen Universität in Dänemark lokalisiert. Und da sind einfach verschiedene Forschungsprojekte geplant, die das Umweltverhalten von PFAS genauer analysieren sollen, aber auch mögliche Alternativen für PFAS und auch Sanierungsmöglichkeiten. Und das soll, glaube ich, im ersten Quartal dieses Jahr eröffnet werden. Also es ist wahrscheinlich gerade dabei, es steht wahrscheinlich in den Startlöchern und läuft dann bis mindestens 2028. Genau, also es ist viel in Bewegung, aber wir sind auf jeden Fall noch nicht da angekommen, wo wir wirklich sagen können, wir haben das Problem abgewendet, wie es immer so ist. Wer mehr über die PFAS-Historie wissen möchte, es gibt auch einen richtig interessanten Film, den habe ich auch mal in die Shownotes gepackt. Dark Waters heißt der kam 2019 schon raus. Das ist sogar ein Spielfilm, also es geht jetzt nicht so in die wissenschaftliche Komponente, aber das gibt praktisch einen Abriss von, wer hat eigentlich zum ersten Mal PFAS produziert, wie wurde das alles mal genehmigt. Und das beleuchtet auch die Geschichte, als praktisch in den 90ern alles aufkommt und ein Anwalt das entdeckt und versucht, gegen den Konzern vorzugehen. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Film, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Zu Deutsch?
Zu dem...
Vergiftete Wahrheit ist ja im Deutschen. Ich habe mir gerade schon mal geguckt und kann ich sehr empfehlen. Auf jeden Fall Herzrasengarantie.
Auf jeden Fall. Und wer lieber das Audiomedium bevorzugt, da gibt es auch eine Podcast-Folge tatsächlich dazu, die die Historie beleuchtet von... Ehrenwort, das ist ein Podcast über Skandale, einfach ganz grob gefasst und die haben sich auch mal mit dem PFAS-Skandal beschäftigt. Gibt es eine 2-teilige Podcast-Folge zu, die verlinke ich euch auch nochmal. Also es ist auf jeden Fall viel in den Medien, wie ihr, glaube ich, jetzt schon ganz gut mitbekommen habt. Und genauso viel, wie in den Medien gerade veröffentlicht wird, wird auch in wissenschaftlichen Papern veröffentlicht. Und heute habe ich mir mal ein Paper rausgesucht, das sich mit der PFAS-Sanierung im Zusammenhang mit der Phytosanierung beschäftigt. Also mit Hilfe von Pflanzen. Und im Soilcast gibt es auch schon eine ähnliche Folge dazu. Das ist die Folge 12. Die beschäftigt sich mit dem Phytomining. Das ist eine Art der Phytosanierung. Phytomining, nur ganz grob zusammengefasst, geht praktisch darum, dass man Schwermetalle akkumuliert über die Pflanzen und dadurch abbauen kann. Es geht jetzt nicht primär um die Sanierung, sondern einfach so ein bisschen wie im Bergbau, aber dass es eine biologische Alternative ist und nicht die Bodenfunktionen so stark beeinträchtigt werden dadurch.
Ich gedenke an dieser Stelle der lieben Maya, mit der ich ja die große Ehre und Freude hatte, am Anfang mal dieses Format zu gestalten. und die ihre Bachelorarbeit über Phytomining geschrieben hat, vor allem von Nickel, wenn ich mich da richtig erinnere. Also mit Nickel kann man da einiges machen, so das Nickel aus dem Boden ziehen. Und mit der ich damals diese tolle Folge deswegen gestalten konnte. Hallo Maja, grüß dich, wie geht's dir? Meld dich doch mal. Ja, aber du willst mir jetzt allen Ernstes erzählen, mit Phytomining kann man auch PFAS-Verbindungen aus dem Boden ziehen, oder was?
Nicht mit Phytomining, aber mit der Phytosanierung generell. Ah. Dadurch, dass man ja, also PFAS sind ja eigentlich nur Schadstoffe, das heißt, man will sie ja gar nicht wie im Bergbau als Rohstoff wiedergewinnen, sondern man will sie einfach weghaben. So einfach geht das natürlich nicht, aber es gibt erste Versuche, die befassen sich im Detail mit der Phytoextraktion. Das ist ein Teilgebiet der Phytosanierung und da geht's ähnlich wie beim Phytomining darum, wirklich den Stoff zu akkumulieren, überwiegend in den oberirdischen Pflanzenorganen, also im Stängel und im Blattwerk. Und dann, also das, da gibt's schon ganz viele Versuche im Zusammenhang mit Schwermetallen. Und also das überlappt sich ja sozusagen mit dem Phytomining, worüber Maja geredet hat in Folge 12, dass es sogenannte Hyperakkumulatoren gibt. Das sind Pflanzen, die eben exorbitant viel Schwermetalle oder auch andere Schadstoffgruppen, wie zum Beispiel PFAS, aufnehmen können. Und bei der Phytoextraktion hat man das meistens, dass man die über einen Vegetationszeitraum anbaut und dann erntet. Dadurch, dass sie überwiegend die Schadstoffe in den oberirdischen Pflanzenorganen anreichern, kann man sie halt dann einfach oberirdisch ernten und dann werden sie entweder deponiert, verbrannt oder anderweitig weiterverarbeitet. Aber das, also Phytoextraktion im Allgemeinen ist eben eine schonende Sanierungsmethode, weil man dadurch zum Beispiel den Boden nicht auskoffern muss und abtragen muss und dadurch alle Bodenfunktionen zerstört, sondern eben mit der natürlichen Methode einfach Pflanzen anbaut und dadurch die Schadstoffe rauszieht.
Was sind denn die Nachteile dieser Methode? Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass du da hier auf dem Baufeld irgendwo irgendein Kraut anbaust und da die Schadstoffe rauszuziehen wird. Was kann man damit nicht machen?
Ja, damit kann man auf jeden Fall nicht schnell sanieren.
Ja. Und sicher, es ist sicherlich auch räumlich begrenzt. Also es beschränkt sich ja sicherlich auch auf die Durchwurzelungstiefe der Pflanzen im engeren Sinne, ne, oder im weitesten Sinne. Und das limitiert natürlich die Maßnahmen. Das ist ganz, ganz, ganz nett so, ne?
Ja, also man kann das auf jeden Fall nicht auf Flächen anwenden, die jetzt im nächsten halben Jahr verwendet werden sollen. Aber gerade es wird halt viel angewendet auf Flächen, die irgendwo im Nirgendwo zum Beispiel sich befinden, wo eine Schadstoffbelastung vorliegt. Und dann kann man, was noch dazu kommt, ist ja auch, dass wenn die Schadstoffbelastung zu hoch ist, dann kann man da auch keine Pflanzen mehr anbauen, weil die Pflanzen, also es wird ja auch irgendwann toxisch für die Pflanzen. Das heißt, der Rahmen ist auf jeden Fall klein, aber wenn es möglich ist in dem Rahmen, wenn es reinfällt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr schonende Sanierungsmethode. Aber natürlich gibt es immer Vor- und Nachteile und es kommt darauf an, was man möchte. Und es gibt jetzt erste Untersuchungen, die sich PFAS in dem Zusammenhang anschauen, was ich halt ganz spannend finde. Ich bin eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil es gibt eine Fläche in Belgien, Campus Wester heißt es. Da gibt's eine relativ große PFAS-Belastung. Das wurde eingetragen durch Feuerlöschschäume, der Klassiker. Und da haben sich jetzt mehrere Firmen zusammengetan, um das zu sanieren. Und da gab's nämlich, wie ich am Anfang schon kurz gesagt habe, so ein Webinar auf LinkedIn dazu, wo sie mal drüber geredet haben, wie der Sanierungserfolg war. Und sie haben damit geworben, dass sie mit einem Bodenadditiv, einem gewissen, 30 Mal schneller PFAS mithilfe von Pflanzen, vor allem Hanf in dem Fall, sanieren können. Und ich war der Sache ein bisschen skeptisch gegenübergestellt und wollte das mal auf der wissenschaftlichen Seite mir genauer anschauen, wie das wirklich funktioniert. Und dann dachte ich mir, das kann ich ja gleich nutzen und eine Solcast-Folge draus basteln.
Ja, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden oder umgekehrt und so, das ist ja hier unsere Devise. Und da sieht man auch mal, Katrin, wie du funktionierst. Ne? Du sitzt da in Vancouver, sagst natürlich, okay, da gibt's nicht so viel Brotauswahl und so, das hat alles negative Seiten. Aber andererseits kommst du auch zum Nachdenken, du wirst kreativ und gestaltest hier dann tolle Folgen. Katrin, was kannst du Teures geben? Aber jetzt erklär mir doch mal, wie haben sie denn das jetzt eigentlich gemacht?
Ja, also ich habe mir jetzt ein Paper dazu rausgesucht, die stehen jetzt nicht in direkten Zusammenhang mit der Fläche in Belgien, sondern die haben sich das unabhängig mal angeschaut. Und die haben, also das ist ein Paper von der PhD-Studentin an der SLU in Uppsala in Schweden. Vidi Nasazzi heißt sie. Und das ist in der Arbeitsgruppe für Aquatic Science and Assessment. Und das Paper heißt Phytoextraction of Per- and Polyfluoralkyl Substances, also PFAS, and the Influence of Supplements on the Performance of Short Rotation Crops. Wie immer, sehr sperriger Titel, versuchen wir das mal zu entpacken. Also, es geht um Phytoextraktion von PFAS mit Hilfe von sogenannten Short Rotation Crops, also einfach Pflanzen, die eine kurze Fruchtfolge haben. Schnell wachsende Nutzpflanzen könnte man sie auch nennen. Und das hat man kombiniert mit verschiedenen Bodenadditiven. So, was haben sie jetzt genauer gemacht? Also, um mal ganz von vorne anzufangen, das sind praktisch so Gewächshausexperimente gewesen. Die haben einfach die Pflanzen in Blumentöpfen angezogen und sie haben drei verschiedene Pflanzen verwendet. Sonnenblume, brauner Senf und Industriehanf. Und jetzt können wir die Brücke schlagen zum Titel. Lass mal Gras rüberwachsen oder drüber wachsen.
Flachwitze sind hier unsere Spezialität, liebe Hörerinnen und
Hörer. Auf jeden Fall. Da sieht man mal wieder, Gras ist für alle möglichen Dinge von Vorteil. Aha. Nicht nur für die allgemeine Anwendung, für die meisten. Genau, und die drei Pflanzenarten, die wurden auch schon in vorherigen Studien verwendet, um Schwermetalle zum Beispiel zu akkumulieren. Weshalb sie in der vorliegenden Studie auch ausgewählt wurden, um sich mal anzuschauen, wie man PFAS mit denen sanieren kann. Und genau, wie ich schon gesagt habe, also es ging um Gewächshausexperimente und die wurden praktisch von den Samen hochgezogen, die drei Pflanzenarten. Und dann künstlich mit einer PFAS-Mischung gespiked. Also die wurden 6 Wochen angezogen, dass sie schon mal ein bisschen größer sind und dann mit PFAS gespiked. Und dadurch, dass ja PFAS so eine komplexe Schadstoffgruppe ist, ist es natürlich auch relativ komplex, wie man das jetzt wirklich spiken kann. Ich will das jetzt nochmal kurz anreißen, weil da kann man sich verlieren drin. Aber sie haben 14 PFAS-Einzelverbindungen verwendet, also da gibt's auch PFAS-Standards dazu einfach. Und die, also jeweils mit einer Konzentration von 1 Milligramm pro Kilogramm Trockenboden angespiked. Also das sind diese 14 Einzelverbindungen. Das heißt, insgesamt war es eine PFAS-Konzentration von 14 Milligramm pro Kilogramm.
Was versteht man unter diesem Spiken? Was macht man da?
Spiken ist, also ich stelle mir das so vor, dass sie, also die Standardlösung von PFAS ist ja flüssig und man zieht die da mit einer Pipette auf. Ich habe schon die ganze Zeit diese Armbewegung gemacht, du hast es schon gesehen, Christoph.
Ja, sah sehr lustig
man
aus.
Man zieht es auf und dann impft man das in in den Boden rein, also man spritzt das rein, so kann man sagen.
Ja.
Also sie haben es dann natürlich auch homogenisiert, dass man jetzt nicht einen Hotspot-Bereich hat, sondern dass es überall in den Blumentöpfen gleichmäßig verteilt ist. Genau, aber diese Mischung, die setzt sich, also die kann man, diese 14 Einzelsubstanzen kann man in 3 Kategorien unterteilen. Und das sind 10 perfluorierte Carboxylsäuren, 3 perfluoralkylierte Sulfonsäuren, das heißt, da ist dann Schwefel dabei, und 1 Vorläufersubstanz. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Ich sage da nur kurz einen Satz dazu. Es gibt eben diese Vorläufersubstanzen von PFAS auch, als ob es nicht schon genug wäre. Es gibt auch noch Vorläufersubstanzen. Die sind praktisch noch sperrigere und komplexere Moleküle. die sehr immobil sind in der Umwelt. Das heißt, sie sind gerade wichtig bei der Sanierung und stellen gerade ein sehr großes Problem dar bei der Sanierung. Und sie haben halt diese eine Vorläufersubstanz auch verwendet, um einfach sich anzuschauen, wie die sich für die Phytosanierung eignet oder wie sie sich verhält in dem Zusammenhang. Und die Vorläufersubstanz, die sie im Speziellen verwendet haben, heißt Frosa. Das ist ein Perfluoroktansulfonamid. Das heißt, da ist Stickstoff mit drin. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen.
So, Katrin, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Nee, aber was mal, ja, da, natürlich, man muss das mal so beschreiben. Aber ich gehe mal davon aus, die Substanzen, die sie da ausgesucht haben, haben sie ausgesucht, weil die vermutlich auch relativ unterschiedliche Eigenschaften haben. Das ist, kann ich mir einmal vorstellen. Und zweitens mal, weil es halt Einzelstoffe sind, die auch relativ häufig in PFAS-kontaminierten Böden halt vorkommen. Ne? Also das sind, denke ich mal, so die typischen. Wer da mehr drüber erfahren möchte, bemühe bitte ein Nachschlagewerk. Ja? Das kann man ja auch mal wieder machen. Im Internet nach den Verbindungen suchen, dann sieht man schön die Molekülstruktur.
Ja, tatsächlich kann ich da auch was ganz Gutes empfehlen. Das gibt, das kann ich auch mal in die Shownotes packen, ein sehr umfangreiches Nachschlagewerk von dem Technology Council aus den USA. Die haben einfach mal, ich glaube, das ist so ein 200-Seiten-Dokument, PFAS aus allen möglichen Richtungen beleuchtet. Ist auch kostenlos zugänglich, da packe ich euch den Link in die Shownotes, wer sich noch mehr dafür informiert, interessiert, einfach draufklicken und dann kann man wirklich alles, alles über PFAS erfahren. So, aber zurück zum Thema. Ihr merkt schon, mit PFAS kann man sich gerne verlieren. Es gibt sehr viele Abzweigungen, wo man sich das näher anschauen kann. Bleiben wir mal bei der Phytosanierung. Also, 14 PFAS-Einzelsubstanzen wurden verwendet und die wurden jeweils mit dem Boden gemischt. Dadurch, dass es Gewächshausexperimente waren, wurde einfach normale Blumenerde verwendet, die dann angeimpft wurde mit PFAS. Also es gab dann drei verschiedene Versuchskategorien, sage ich mal. Die erste war, dass nur die Pflanzen mit PFAS geimpft wurden. Zweite war, dass ein Dünger noch hinzugefügt wurde. Das war einfach so eine Mischung von verschiedenen Nährstoffen, um zu schauen, wie das die Sanierungseffizienz beeinflussen kann. Dann wurde eine mikrobielle Mischung auch hinzugefügt, um zu schauen, wie die Mikroorganismen die Sanierungseffizienz beeinflussen. Genau, das heißt, es ging darum, dass man Pflanzen nur mit PFAS verwendet und dann diese zwei Bodenadditive dazu gibt, um verschiedene Variationen sich anzuschauen. So, dann wollen wir mal zu den Ergebnissen kommen. Also, was eigentlich rauskam, man hat ja sich diese drei verschiedenen Pflanzenarten angeschaut, Senf, Sonnenblume und Hanf. Zum einen kam raus, dass Sonnenblumen, dadurch, dass sie die höchste Biomasse über den Vegetationszeitraum, der sich angeschaut wurde, anreichern sozusagen, haben sie die meiste Menge an PFAS aufgenommen, was ganz interessant ist. Und das wurde gefolgt von Hanf und dann von Senf. Das heißt, Sonnenblumen wurden deshalb eben auch häufig für Phytosanierung verwendet, dass sie einfach, weil sie viel Biomasse ansetzen, dadurch können sie halt auch mehr Schadstoffe aufnehmen. Und dann kam auch noch raus, dass die höchste Konzentration an PFAS bei der Hanfpflanze vorliegt. Das heißt, nur nochmal der Unterschied, Sonnenblume hat die höchste Menge aufgenommen, Hanf die höchste Konzentration. Dadurch, dass Hanf eine geringere Biomasse hatte, war die Menge eben geringer, aber die Konzentration dafür größer. Und dann kam auch noch raus, dass dadurch, dass man sich diese 14 Einzelsubstanzen an PFAS angeschaut hat, die kurzkettigen PFAS-Verbindungen meisten aufgenommen wurden. Also die waren dominant in den Blättern und Stängeln der Pflanzen, was natürlich Sinn macht, dadurch, dass kurzkettigere PFAS-Verbindungen mobiler sind. Und also was ich auch ganz interessant fand, das Paper hat sich auch nochmal, also es hat eine lineare Regression durchgeführt, wo man schön sehen kann, dass pro Kohlenstoffeinheit, also Kohlenstofffluoreinheit, die PFAS-Aufnahme abnimmt. Das heißt, je länger kettig die PFAS-Moleküle sind, desto geringer ist die Aufnahme. Christoph, du schaust ganz verwirrt.
Nee, ich habe das nur gerade versucht nachzuvollziehen. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wenn du magst. Oder ich äußere jetzt meine Gedanken. Wie jetzt das, Jana?
Äußere.
Ja, also ich gehe mal davon aus, im Gegensatz zu dem Phytomining, was Maya damals angesprochen hat, haben halt die Pflanzen keinen Mehrwert davon. Also beim Phytomining kann ich mich noch dran erinnern, zum Beispiel diese erhöhte Nickelkonzentration in bestimmten Pflanzen, dass die den Pflanzen zum Beispiel so als Abwehrmechanismus gegen Fraßfeinde, ne, weil Nickel halt auch eine gewisse Toxizität hat. Das kann ich mir jetzt bei PFAS, also bei PFAS-Verbindungen irgendwie schwer vorstellen, dass es da einen aktiven Mechanismus gibt, der den Pflanzen sozusagen einen ökologischen, evolutionären Vorteil verschafft. Also denke ich mal, das ist eher Zufall, dass quasi dieser Uptake, also diese Aufnahme von PFAS-Verbindungen halt beiläufig passiert mit irgendeinem Nährstoffgedöns, was die sich ohnehin reinziehen und in ihre Biomasse einbauen. Deswegen wirkt es jetzt für mich erstmal gar nicht abwegig, dass natürlich größere Moleküle, also langkettigere PFAS-Verbindungen, da vielleicht nicht so häufig vorkommen in der Pflanzenbiomasse, ne? Weil die müssen ja immer auch durch irgendwelche Membranen durch etc., ne? Und das ist dann entsprechend kompliziert so. Weiß nicht, haben die auch diesen Erklärungsansatz gewählt oder diskutieren sie das gar nicht?
Also ich glaube, sie haben überwiegend den Erklärungsansatz gewählt, dass die praktisch die langkettigen PFAS-Moleküle einfach nicht so mobil sind. Das heißt, die gelangen gar nicht erst in den Wasserstrom und dann gelangen sie auch gar nicht erst in die Pflanze. Aber natürlich, was du gesagt hast, spielt da auch mit rein. Ich denke, sie haben einfach nur die andere Perspektive gewählt. Weil was man nämlich dann auf der anderen Seite sieht, sie haben sich auch die Wurzel nochmal gesondert angeschaut. Und da sieht man, dass vor allem diese Carbonsäuren auch an den Wurzeln akkumuliert sind, nicht so sehr die Sulfonsäuren. Dadurch, dass Sulfonsäuren auch nochmal weniger mobil sind als die Carbonsäuren. Und man hat gesehen, dass gerade bei den Carbonsäuren für geringere Kettenlängen diese Option an den Wurzeln nicht so stark war wie für längerkettige. Kann man sich so vorstellen, dass die kurzkettigen PFAS-Moleküle ja einfach direkt aufgenommen werden und die werden verlagert in die oberirdischen Organe. Und die langkettigen, ich stelle mir das so vor, die versuchen halt reinzukommen, aber sie schaffen sich so wirklich und dann bleiben sie halt an den Wurzeln hängen. Weil sicherlich wird sich ein Teil schon mit dem Wasserstrom verlagern, aber kommt halt dann nicht weiter. Und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen bei dem Paper, dadurch, dass sie sich diese PFAS-Einzelverbindungen so spezifisch anschauen, dass man wirklich Aussagen treffen kann, wie unterschiedlich sich die einzelnen Verbindungen verhalten. Und das hat natürlich dann auch nochmal Folgen für verschiedene Flächen. Also man kann sich ja dann anschauen, okay, auf der Fläche liegen überwiegend langkettige PFAS-Verbindungen vor, dann eignen sie sich halt wahrscheinlich nicht so gut für die Phytosanierung. Also das ist ein sehr gutes Paper mal für den Anfang, um sich das anzuschauen. So, jetzt können wir noch kurz drauf eingehen, auf die verschiedenen Bodenadditive. Das heißt, es wurde ja Düngung getestet einmal und dann die mikrobielle Mischung. Und was rausgekommen ist, dass die Düngung tatsächlich die PFAS-Konzentration in den Pflanzen signifikant reduziert. Das heißt, das ist ja eher ein negativer Effekt. Und da war sich das Paper auch noch nicht so ganz einig, wie es immer so ist. Ich denke, sie haben halt auch einen positiven Effekt eher erwartet und haben das dann versucht zu erklären, was sie gefunden haben. Sie haben zwei Erklärungsansätze dazu formuliert. Zum einen, dass durch die Düngung die Kationkonzentration zunimmt. Das heißt, die PFAS-Konzentration nimmt dadurch ab. Die Pflanze nimmt eher mehr die Nährstoffe auf und nicht so sehr PFAS. Und generell könnte es aber auch sein, dadurch, dass man Dünger hinzugegeben hat, dass die Pflanze ja mehr wächst. Das heißt, es wird mehr Biomasse angesetzt und die Wasseraufnahme nimmt einfach zu. Und dann hat man sowas wie einen Verdünnungseffekt und dann ist die PFAS-Konzentration geringer. Also klingt beides logisch. Was es wirklich war, kann man noch nicht so genau sagen. Da braucht man dann weiterführende Versuche. So, die mikrobielle Mischung, die hat die PFAS-Aufnahme tatsächlich gar nicht beeinflusst. Und ich glaube, das liegt überwiegend an der Zusammensetzung der Mischung, weil diese Mikroorganismen, die sie verwendet haben, galten eigentlich primär dazu, dass man das Pflanzenwachstum steigert. Und ich hatte nämlich am Anfang des Papers mir eher vorgestellt, dass sie eine mikrobielle Mischung verwendet haben, die wirklich die Sanierung auch steigern kann. Es gibt ja auch Mikroorganismen, die Schadstoffe abbauen können. Aber dadurch, dass es primär das Pflanzenwachstum beeinflussen sollte, hat sich das nicht wirklich auf den Erfolg der Phytosanierung ausgewirkt. Aber man, also ich fände es spannend, das nochmal durchzuführen mit anderen mikrobiellen Mischungen, wo man nochmal gezielter Mikroorganismen animpft. Weil generell werden Mikroorganismen ja auch gerne im Kontext der biologischen Sanierung verwendet. Und da gibt es auch schon relativ viele Versuche dazu, natürlich mit anderen Schadstoffen. Aber das könnte man, denke ich, auch auf PFAS ausweiten und sich mal genauer anschauen. Und dann zuletzt im Paper, das fand ich ein ganz cooles Add-on, sage ich mal, haben sie das Phytosanierungspotenzial berechnet und mal hochgerechnet, wie viele Vegetationszyklen man bräuchte, um wirklich diese angeimpfte PFAS-Konzentration aus dem Boden rauszuziehen. Und wie wir am Anfang ja schon kurz diskutiert haben, es dauert halt einfach immer lange, um alles rauszuziehen. Das heißt, dadurch, dass die Sonnenblume ja die Sonnenblumen die meisten PFAS-Mengen aus dem Boden gezogen haben, ist die Phytosanierung am kürzesten. Aber am kürzesten heißt in dem Fall auch, dass es 6 bis 7 Anbauzyklen braucht. Und das auch nur bezogen auf die kurzkettigen PFAS-Moleküle. Das heißt, also maximal für die langkettigen braucht sogar die Sonnenblume 458 Anbauzyklen laut dem Paper, was dann doch sehr lange ist. Ja, und das ist aber, finde ich, echt ganz gut, dass man mal so eine grobe Einordnung bekommt, wie lange dauert das wirklich und wie effizient ist das, weil es gibt ja häufig Paper, die sagen, ah ja, das funktioniert wunderbar im Gewächshaus und das kann rausgezogen werden. Aber dann ist es einfach praktikabel, also praktisch überhaupt nicht umsetzbar. Und ja, also in dem Fall muss man sich halt anschauen, klar, die kurzkettigen PFAS-Moleküle, denke ich, sind ganz gut geeignet, dadurch, dass es nur in Anführungszeichen 6 bis 7 Anbauzyklen braucht. Man kann sich ja auch verschiedene Pflanzen dann nochmal anschauen. Man kann ja vielleicht auch mehrere Anbauzyklen in einem Jahr machen, je nachdem, wie es die Fläche gestaltet ist. Und man muss aber natürlich sehen, wenn die PFAS-Konzentration höher ist oder wenn es langkettige PFAS-Moleküle sind, was man dann wirklich mit der Fläche macht, wie man es saniert. Und ich wollte nur noch mal kurz die Brücke schlagen zu dem Thema, was ich am Anfang gesagt habe, wie ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin. Diese Fläche in Belgien, wo sie halt sagen, dass es 30-fach gesteigert wird, diese Sanierung mit Hanf. Mich würde es halt interessieren, was sie wirklich für ein Bodenadditiv verwendet haben. Weil sie geben natürlich nur den Markennamen und teasern dann an, dass mit dem Bodenadditiv sogar langkettige PFAS-Verbindungen abgebaut werden können und die kurzkettigen, die dann daraus resultieren, gut mit dem Hanf aufgenommen werden können. Aber sie geben überhaupt keine Aussage über die tatsächliche Zusammensetzung und wie der Prozess funktionieren soll. Das heißt, ich bin der Sache noch ein bisschen skeptisch gegenübergestellt und vielleicht gibt's ja auch wissenschaftliche Veröffentlichungen bald über diese Fläche, weil mich würde es wirklich interessieren, wie das funktioniert.
Ja, Katrin, vielen Dank bis hierhin. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit drauf gewartet, dass du irgendwann mal auf die Tabelle 1 zu sprechen kommst aus diesem Paper. Die Tabelle 1, liebe Hörerinnen und Hörer, die müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist doch sowas, das kann man sich mal ausdrucken und in den kleinsten Raum des Hauses legen. Weil das ist es doch, worauf wir alle hingefiebert haben. Ne? Weil die ganz ehrlich, die Frage, die wir uns alle gestellt haben, und Katrin, du hast dich ja tatsächlich, das gesagt, dir gefällt so gut in Kanada, aber halt das Brot ist eben, das fehlt dir sehr, ne? Und könntest du jetzt zum Beispiel in Kanada, wenn du dir ein Sonnenblumenkernbrot backen würdest, ne, auf einer PFAS-kontaminierten Fläche ziehst du erst die Sonnenblume und würdest dir dann aus den Kernen quasi ein Sonnenblumenkernbrot backen, was dir so sehr fehlt, ne, könntest du das bedenkenlos genießen. Und da gibt die Tabelle 1 tatsächlich ein bisschen Auskunft drüber. Und das finde ich einen sehr schönen Zusammenhang, wie ich finde. Weil ab quasi der Perfluoroktansäure kann man diese Kerne bedenkenlos genießen. Ich glaube vorher auch maximal 8-6 Massenprozent quasi bei der Perfluoropentansäure, ne? Also 5 Kohlenstoffeinheiten, ne? Und der Rest ist fluoriert. 6% PFAS-Belastung, ne? Das geht auch noch, ne? Also könntest du dir da quasi das reinschnupsen. Aber ich finde es auch interessant. Also man sieht hier diese drei Nutzpflanzen, die eben für diese Sanierung hier quasi angepflanzt wurden, wie sich da quasi die PFAS-Belastungen verteilen. Und zwar bei der Sonnenblume ist eben das Korn, also der Sonnenblumenkern quasi, ne? Aber ansonsten Blätter, der Stängel und die Wurzeln, wie sich eben diese Belastung auf diese Pflanzenkompartimente sozusagen verteilen. Das finde ich auch sehr schön. Das kriegt von mir 0,6 Markus Dotter weich, diese Darstellung, weil man da, glaube ich, sehr gut nachvollziehen kann, dass es da auch zwischen den Pflanzen Unterschiede gibt. Ne? Also zum Beispiel beim Hanf geht das ganze Zeug eigentlich bis zur Dekansäure eigentlich fast komplett ins Blatt. Ne? Da bleibt bei den anderen anderen Pflanzenbestandteilen nicht so viel übrig. Beim Senf teilt es sich, so 2/3, 1/3 auf zwischen Blatt und Stängel, ne? Und bei der Sonnenblume entsprechend geht ganz wenig in die Kerne, ne? Also so, das sind ja auch so Zusammenhänge, die mich beispielsweise faszinieren und wo ich genau weiß, da haben eifrige Hilfskräfte stundenlang dagesessen und diese ganzen Pflanzenbestandteile auseinandergepopelt. Das hat ewig lange gedauert und diese Analytik wollen wir natürlich auch nochmal erwähnen, nicht wahr?
Auf jeden Fall, also dadurch, dass halt diese chemische Zusammensetzung so komplex ist, stelle ich mir die Analytik auch total schwierig vor. Und da gibt's auch sogar ein extra Paper dazu, dass sie vor der Studie veröffentlicht haben, dass sich nur mit der PFAS-Analytik beschäftigt, wo sie halt eine neue Methode rausgefunden haben, die diese Einzelverbindungen analysiert. Also da steht sehr, sehr viel dahinter. Und ich denke, da kann man auch nochmal den Rückschluss ziehen zu den aktuellen Gegebenheiten. Also gerade wenn es halt um die Festigung von Grenzwerten von PFAS geht, ist eigentlich das größte Problem, dass man das an der Analytik orientiert, weil man kann natürlich sagen, ja, PFAS darf maximal 2 Nanogramm pro Kilogramm oder und so weiter vorliegen, aber die Analytik ist halt in den meisten Fällen noch gar nicht so weit, dass man das wirklich analysieren kann und dann eine Aussage treffen kann. Das heißt, da muss auf jeden Fall auch noch viel geschehen, bevor dann wirklich diese Grenzwerte durchgesetzt werden können.
Ja. Das haben sie hier gemacht, eine Ultra-Performance Liquid Chromatography Tandem Maßspektrometer haben sie da verwendet. Ja, also das wäre, glaube ich, auch nochmal Stoff für eine eigene Folge, wie man eigentlich diese PFAS-Substanzen dann in der Analytik voneinander trennt. Ja. Aber was nehme ich jetzt mit, Katrin? Ich bin noch vollkommen aufgeregt aus der letzten PFAS-Folge natürlich gewesen. Das hat auch nicht nachgelassen in der Zwischenzeit. Ich war jedenfalls sehr beunruhigt. Man steht dem ganzen Jahr ein Stück weit hilflos gegenüber. Man ist traurig, man hat Angst, ne? Alles das sind ja so Gefühle. Und jetzt immerhin weiß ich, okay, Sonnenblume können zumindest ein Lösungsansatz sein. Ja, Sonnenblumenpflanzen oder auch Hanf, ja? Das sind so ganz basale Nutzpflanzen, sage ich mal, die jeder auch brauchen kann. Deswegen, da hast du mir ein bisschen die Angst genommen, Katrin.
Das ist doch gut zu hören. Ja, also ich finde es schon auch gut, sich mal damit zu beschäftigen, dass es wirklich Sanierungserfolge auch gibt hinsichtlich PFAS. Es geht ja immer nur darum, oh, da ist ein Schadensfall, dort ist ein Schadensfall und keiner redet so wirklich darüber, was gemacht wird. Und es ist schon viel unterwegs. Es braucht natürlich noch ein bisschen Zeit, aber wie es immer so ist, die Entwicklung schreitet voran und ich würde sagen, wir können zuversichtlich bleiben.
Aber es kann auch noch schneller gehen. Jetzt sind gerade Koalitionsverhandlungen, Katrin. Und da bin ich auch immer jemand, der da sehr drauf achtet, wie ist denn das eigentlich so mit Forschungsforderungen? Schreibt sich die Koalition da so in die Agenda rein, ne? Also auch da, ich glaube, im wissenschaftlichen Bereich haben wir schon nachgelassen in der letzten Zeit. Es wird viel drüber geredet, was jetzt an Einsparungen passiert ist, wo man jetzt nachholen will, Sondervermögen und so weiter, ne? Ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, in unterschiedlichen Kontexten zu investieren, unter anderem in gute Forschung. Und da hast du uns, glaube ich, jetzt hier in dem Fall aus Uppsala, so spricht man es richtig aus, ne? Aus Schweden hier wirklich erstklassige Forschung präsentiert, die für uns vielleicht auch inspirierend sein kann. Vielen Dank, Katrin, für die Vorbereitung dieses tollen Papers und für deine Expertise, für dein charmantes Auftreten hier in jeder Folge. Es ist einfach eine Freude. Katrin, ich muss auch, jetzt muss ich nicht mehr ganz so charmant auftreten, weil ich habe seit den letzten Folgen immer wieder angepriesen, dass quasi der Soilcast in der Bundesrepublik Deutschland Bodenmikrofone verleiht. Das muss ich jetzt nicht mehr so intensiv machen, weil die erste Runde ist tatsächlich, wir nehmen jetzt am 31. März auf, die erste Runde ist tatsächlich jetzt seit heute gestartet. Also spätestens seit heute haben die ersten 4 Personen in der Bundesrepublik Deutschland von mir handverklebt und zugeschweißt und so tatsächlich die Pakete bekommen mit den ersten Bodenmikrofonen, Katrin. Und was soll ich dir sagen? Unser Hörer Gesa ist tatsächlich einer davon und der hat schon auf Blue Sky, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, tolle Bilddokumente und auch Videodokumente mit Ton gepostet, wo er den Interessierten eben zeigt, wie sowas aussieht, ne? So ein Bodenmikrofon. Ganz großartig, vielen Dank, Gesa, und wir freuen uns natürlich auch über andere Eindrücke von entleihenden Personen, die diese Mikrofone hier bei sich haben und quasi da auf Expeditionen gehen. Und ich muss sagen, ich bin auch froh, weil das war ein ganz schöner Kampf bis dahin. Es war sehr viel zu organisieren, Anleitung schreiben, Copyshop, hin und her. Große Fragen, wie schreibt man da welche E-Mails, welche Informationen brauchen die Leute, wie, über welchen Versanddienstleister versende ich das, ist das dann alles versichert und so. Haufen Detailfragen und jetzt ist erstmal die erste Runde draußen. Es wird nicht alles hundertprozentig perfekt laufen. Da kriegt man immer mal noch Hinweise. Hier, das hat noch gefehlt und dies und diese Information und so. Aber ich glaube, zu über 90% ist das Ding jetzt erstmal perfekt. Und die nächsten Runden werden von den Verbesserungsvorschlägen profitieren. Also ich freue mich einfach, Katrin, dass wir das jetzt angeleiert haben und dass tatsächlich die ersten Leute schon auf Expedition gehen können.
Ich freue mich natürlich auch und ich bin sehr gespannt, was wir dann bald zu hören bekommen, was die Leute so aufnehmen und was sie teilen werden.
Ja, nicht nur teilen, sondern das kommt teilweise auch zu uns zurück. Ich habe das gesagt, weil da spielt ja immer auch so ein Umweltbildungsaspekt eine Rolle natürlich. Ne? Du kannst nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt das ist ja letztlich auch ein Messinstrument, du kannst das ja aufzeichnen, ne? Du kannst das geolokalisieren, diese Aufnahmen und so. Ne? Es bringt gar nichts mit einem Messinstrument, ganz gleich welches Instrument das ist, loszuziehen und sich irgendwo hinzustellen und was zu messen und sich drüber zu freuen, dann weiterzugehen. Man muss das natürlich dokumentieren, sonst hat das überhaupt keinen Mehrwert. Ne? Also irgendwie zumindest die Geokoordinaten aufschreiben, an welchem Tag, um welche Uhrzeit habe ich das gemacht, wie war das Wetter, was waren noch für Umweltfaktoren. Ne? Und dazu nötige ich ja auch die Leute ein Stück weit. Das steht also auch in der Anleitung drin, wie man sowas macht. Und es gibt einen Erfassungsbogen. Und das ist tatsächlich ein Traum, dass die Leute ihre Aufnahmen mit zurückschicken, dann wird das alles schön dokumentiert und digitalisiert und so, und dass wir dann auch wirklich eine Soundmap der Bundesrepublik Deutschland erstellen können, ne? Mit den verschiedenen Geokoordinaten, wo man dann klicken kann, aha, was haben die denn hier, keine Ahnung, auf der Wiese da bei Detmold oder so, was haben die denn da so gehört, die Leute, ne? Und das ist ja Vorbild Schweiz quasi, ne? Das, wo wir hinwollen. Also auch da bin ich mega gespannt, Katrin. Ich kann eigentlich gar nicht mehr schlafen. So aufgeregt bin ich jeden Tag.
Kann ich verstehen, Christo.
Und als wäre das nicht genug, Katrin, also für alle, die da noch Interesse dran haben, soilcast.de/Bodenmikrofone, es sind noch 3 Verleihungszeiträume offen. Also ihr habt noch Gelegenheit tatsächlich in 3 Zeiträumen. Und weil das nur so wenige sind, kann ich die an der Stelle auch nochmal vortragen. Das einmal sind immer 2 Wochen. Ein Verleihungszeitraum beginnt am 2. Juni, der zweite am 23. Juni und der letzte am 25. August. Das sind die 3 Ausleihzeiträume, wo tatsächlich noch Mikrofone zur Verfügung stehen. Beamt euch da doch einfach mal in das Formular rein, kriegt da von mir eine Bestätigung und so. Es ist noch nicht zu spät, Leute. Es ist noch nicht zu spät, an diesem einzigartigen Projekt mitzuwirken. Also da immer los. Katrin, woran wir auch Freude haben, ist, wenn die Hörerinnen und Hörer uns Feedback oder Hinweise zukommen lassen, jetzt zu deiner grandiosen Folge. Meistens betrifft das dann mein liederliches Betragen am Rande eurer großartig vorbereiteten Folgen, ne? Aber auch das ist ja eine Gelegenheit, um Feedback zu geben. info@zollkast.de ist da die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Darüber hinaus sind wir in diversen sozialen Medien auch börsennotiert sozusagen. Ihr findet ein Linktree unter dieser Folge, wo das alles auch festgehalten ist, wo wir da tatsächlich aktiv sind, unter anderem LinkedIn. Das managt jetzt die Katrin. Also da auf jeden Fall einmal draufklicken. Und Katrin, ich würde sagen, wir binden diese Folge ab wie eine gute Soße. Das war Zollkast Folge 138 vom 2. April 2025. Und die Katrin und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.